Selbstbewusstsein stärken für Jugendliche. Hi. Wie es so kommen muss, hat es eben mit dem Live-Gehen gerade nicht geklappt. Das ist einfach immer wieder das Spannende. Und man könnte sagen, dass es sowas wie ein Sprung mitten hinein in das Thema Selbstbewusstsein. Das Leben ist im Grunde genommen voller Situationen, die man redetechnisch nicht planen kann. Und ich denke, ob jung, ob alt, jedem ist klar, in dem Maß, wie man sich von innen heraus frei fühlt, kann man mit den Situationen eben umgehen, so wie sie kommen. Und nur die allerwenigsten Situationen sind wirklich so zu planen, dass man sich davor kopfmäßig überlegen kann, okay, wenn jetzt dieses geschieht, was mache ich dann? Und so konnte ich eben zum Beispiel nicht erahnen, dass es mit dem Live-Gehen ein Problem macht. Vor Jahren, ja, als Jugendlicher hätte ich tierisch unter Strom gestanden, das kann ich dir nur sagen. Mein Name ist übrigens Matthias Schwem, ich bin Selbstbewusstmacher seit über 22 Jahren, bin das mit Leidenschaft und zwar sozusagen, weil ich früher gelitten habe wie ein, ja, ich spreche das Wort nicht aus. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann Selbstbewusstseinstrainer werde. Früher war es so als Kind, als Jugendlicher, ich habe mich einfach nur unsicher gefühlt. Und das Paradoxe war, ich hatte recht viele Freunde zum Beispiel, aber habe mich trotzdem irgendwie einsam gefühlt. Ja, einsam trotz Freunden und ich habe mich immer irgendwie anders gefühlt und hatte oft das Gefühl, ich störe irgendwie, ich passe da nicht dazu. In der 5. Klasse in Physik, da gab es so ein Erlebnis, ja, was mich bis heute nicht mehr verlassen hat. Physik hat mir immer Spaß gemacht und wir hatten damals einen tollen Physiklehrer, genauer gesagt einen Referendar. Und er hat uns eine Frage gestellt und ich hatte die Frage, die Antwort sofort im Kopf, aber wie es damals so meine Gewohnheit war, ja, weil ich die Befürchtung hatte, es könnte ja falsch sein und weil ich die Befürchtung hatte, ich könnte da irgendwie ausgelacht werden, habe ich nichts gesagt. So, und der Erste, der sich gemeldet hat, falsche Antwort, der Zweite eine falsche Antwort, der Zehnte eine falsche Antwort. Und irgendwann hat dann dieser Referendar gesagt, okay, der Erste, der die richtige Antwort nennt, der bekommt eine Eins. Ja, ich war heilfroh, dass ich eben die Klappe nicht aufgemacht habe, weil mir inzwischen längst klar war, die Antwort war sehr viel schwieriger, als ich es mir gedacht habe. Ja, nachdem keiner mehr so recht irgendwas wusste, da ging es dann los, dass sie die Vorlauten in die Klasse reingeschrien haben und es wurde alles Mögliche an Quatsch genannt. Und irgendwann war die richtige Antwort dabei und derjenige bekam eine Eins. Und der, der die Eins bekommen hat, der hatte sie wissensmäßig sicherlich am allerwenigsten verdient. Ja, das war so einer, der halt die Klappe aufgerissen hat, aber wo im Regelfall nichts dahinter war. Und was war die Antwort? Genau die Antwort, die ich von Anfang an im Sinn hatte. Ja, der hat eine Eins bekommen und ich habe den Mund nicht aufbekommen. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, ich hätte mich geärgert, dann ist das haushoch untertrieben. Ja, das ist mir wochenlang, das ist mir monatelang nachgegangen. Aber nicht nur diese eine spezielle Situation, sondern es gab einfach ganz viele Situationen, wo ich gerne was gesagt hätte. Ja, und ich habe mich einfach nicht getraut. Ich mache jetzt einen größeren Zeitsprung. In der 11. Klasse, da ging es dann darum, wir mussten ein Referat halten, konnten uns das Thema aber in einer gewissen Bandbreite aussuchen. Und ich fand dann ein Thema, was mich total interessiert hat. Es war uns damals freigestellt, ob wir das Referat frei halten oder ob wir es ablesen. Und damals war mir schon klar, von Ablesen werde ich nicht selbstbewusster. Und damals habe ich mir schon auf die Fahne geschrieben, ich will selbstbewusster werden. Ja, weil ich einfach gelitten habe. Wie gesagt, ich habe den Mund nicht aufbekommen, ich wurde angemacht und konnte mich nicht angemessen verteidigen und so weiter und so fort. Und wenn dich dieses Video hier jetzt interessiert, dann verstehst du genau, was ich damit meine. Pro Woche haben dann so zwei, drei Mitschüler ihre Referate gehalten. Ich wusste bis zuletzt nicht, ob ich innerlich in der Lage sein werde, mein Referat frei zu halten. Es war mein Ziel. Aber ich kannte mich gut und ich wusste, dass ich dann oft im letzten Moment noch den Rückzieher mache. Und um gewappnet zu sein, habe ich mir das Referat eben aufgeschrieben, sodass ich, sollte ich mich dann doch nicht trauen, das Referat eben ablesen würde. Ja, und dann war der Tag und ich war mit meinem Referat dran. Und ich sehe mich vor meinem geistigen Auge noch genau an diesem Tisch sitzen, an dem ich damals saß. Und innerlich, es fühlte sich irgendwie an, als werde ich ja in die Folterkammer geführt oder so ähnlich. Also so ging es mir innerlich, ja. Angst, Panik. Meine Strategie damals war ja, so den Kohlen zu nehmen, also keine Gefühle zu zeigen. Und ich ging also nach vorne und ich wusste in dem Moment immer noch nicht, halte ich mein Referat frei oder lese ich es ab. Ja, und ich fing dann an, das Referat frei zu halten. Genauer gesagt, es eigentlich frei hinzustottern, mehr oder weniger. Aber ich war mit mir sehr zufrieden, denn ich hatte mich überwunden. Und das Referat hat bestimmt 20 Minuten oder so gedauert und das war vermutlich die längste Zeit, die ich bis zum damaligen Zeitpunkt jemals vor einer Gruppe gesprochen habe. Und danach, ich war fix und fertig, aber ich war zufrieden, denn ich hatte mich überwunden. Und als es dann eine Weile später die Noten gab, ja, da war ich down. Ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie total, ja, ich möchte es jetzt gar nicht in Worte packen. Jedenfalls die Note, die war ziemlich schlecht. Und ich hatte damals das Gefühl, das ist irgendwie unfair, weil mein Eindruck war, was da bewertet wurde, das war nicht die Leistung, die da drin steckte. Das war nicht meine Vorbereitungszeit. Das war auch nicht das Know-how, was drin steckte, sondern was im Kern bewertet wurde, so habe ich das damals gesehen. Das war meine Rednerpersönlichkeit. Und was meinst du, wie meine Haltung dazu heute ist? Es ist noch ganz genau dieselbe Haltung. Heute gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, dass ganz vielen Kindern, dass ganz vielen Jugendlichen, ohne böse Absicht, aber trotzdem mit fataler Wirkung, im Kindergarten, in der Grundschule, in der Schule, das Sprechen nicht nur verleitet wird, sondern dass sich viele eben Ängste einfangen, ja, auf einer eher unbewussten Ebene. Und man lernt mehr oder weniger, ja, weil sich jeder eben versucht zu drücken vor Redesituationen, weil man einfach Angst hat, ja, es könnte einem dann doch nichts einfallen, Blackout und so weiter und so fort. Man lernt und das ist ein Lernprozess auf einer unbewussten Ebene und zwar eben ein nicht gewollter Lernprozess. Man lernt auf einer unbewussten Ebene Redesituationen mit Angst zu verkoppeln und das ist Scheiße, ja, das ist eher noch untertrieben, denn das wird dich als Jugendlicher, als Erwachsener immer noch bremsen, auf einer unbewussten Ebene. Und der fatale Glaubenssatz, der dann dabei entsteht, der lautet, ja, vor Gruppen zu reden macht Angst. Und dieser Satz, der ist logisch Humbug, psychologisch ist er absolut zutreffend, wobei man müsste es präziser formulieren, weil man oder weil ich auf einer vollkommen unbewussten Ebene immer wieder gelernt habe, an Redesituationen Angst zu koppeln oder genauer gesagt, weil mein Unterbewusstsein gelernt hat, an Redesituationen Angst zu koppeln, ruft mein Unterbewusstsein immer hochpräzise diese Angst genau dann ab, wenn es darum geht, vor Gruppen zu reden. Und bei mir war es damals so, Gruppen fingen gefühlt spätestens bei 2 oder bei 3 Leuten an. Manchmal hat schon ein Gegenüber gereicht. Ja, ich habe mich nur noch so klein gefühlt mit Hut und Strumpf oder keine Ahnung. Fällt mir gerade nicht ein, wie der Spruch richtig geht. So, und ich glaube, dass in dem, was ich dir gesagt habe, schon so ein bisschen was an Erklärung drin steckt. Und das ist jetzt ein fataler Lernmechanismus herausgepickt. Von vielen weiteren, die ich dir aufzählen könnte, werde ich jetzt aber nicht tun. Ich gehe aber nochmal auf den Kern zurück. Ganz viele von uns lernen auf einer vollkommen unbewussten Ebene, ungewollt, aber hochpräzise, an unterschiedlichste Situationen Hemmungen oder Angst zu koppeln. Und jetzt lautet eines der wichtigsten Lerngesetze überhaupt, was man bereits seit den 1950er Jahren kennt, also seit 70 Jahren, dass kein Mensch in der Lage ist, zu einem Zeitpunkt nur das Gewollte zu lernen, sondern dass immer die Gefühle, die man zu dem Zeitpunkt erlebt, automatisch mitgelernt werden. So, was ist also die Folge, wenn ein Schüler Angst hat oder unter Strom steht, während er etwas lernen soll oder während er zum Beispiel reden muss? Genau, sein Unterbewusstsein kann gar nicht anders, als die Angst jetzt auch noch an diese Situation zu koppeln. Und das, was ich jetzt sage, das bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte keinem Lehrer in irgendeiner Weise zu nahe treten. Das, was ich sage, ist zunächst mal Fakt, nämlich dass beim Lehramtsstudium in aller Regel Pädagogik kleingeschrieben wird und wenn überhaupt, dann nur in der Theorie. Das ist erstmal Fakt. Und Fakt ist auch, dass ein Lehrer als Referendar ins kalte Wasser geschmissen wird. Ja, er soll Unterricht halten und zwar auf der Basis von Theorien und auf der Basis von Wissen, was er jahrelang ja, sich in die Birne eben geschaufelt hat. Wie das in der Praxis im Sinne von gehirngerechtem Lernen oder gehirngerechtem Lehren gehen soll, ja, hat der Lehrer in aller Regel nur in der Theorie gelernt. Und das ist erstmal Fakt. So, manche Lehrer meistern das wunderbar und das sind genau die Lehrer, wo du das Gefühl hast, es macht dir Spaß zu lernen, du gehst da gerne hin und wo du ja in einem etwas abstrakten Gefühl, und das würdest du natürlich niemals in die Worte packen, aber du weißt, was ich damit meine, wo du in einem gewissen abstrakten Sinne ja sagen würdest, so aus der Ferne, oh, ist irgendwie ein cooler Kerl, tolle Frau, ja, beinahe sowas wie so ein väterlicher Freund, mütterliche Freundin oder so irgendwas. Und dann gibt es aber eben auch die Lehrer, ja, vor denen hast du Angst. Manche brüsten sich auch damit, indirekt, ja, versteckt, aber du weißt genau, von welchen Charakteren ich spreche. Und da ist es dann so, dass im Kern, ja, wenn du einen Test irgendwie schreibst, wenn du mündlich abgehört wirst und so weiter, dass da im Kern häufig gar nicht das, was du tatsächlich gelernt hast, das, was du tatsächlich drauf hast, zur Geltung kommen kann, weil in dem Maß, wie du warum und wodurch auch immer oder wo etwas in dir gelernt hat, an bestimmte sachliche Inhalte, Angst oder Stress, oder gar Versagensängste oder sowas zu koppeln. In dem Moment macht vom Prinzip her die Birne zu. Ja, es ist Stress pur. Man hat Angst vor einem Blackout. Es fällt einem in dieser Situation möglicherweise gar nichts mehr ein. Ja, und du kennst diese Situation. Und das hat aber überhaupt gar nichts damit zu tun, dass du eben nichts gelernt hättest, sondern das ist ein ganz normales, ein ganz natürliches Angstphänomen. Ja, du würdest es vielleicht nicht Angst nennen. Nimm einfach deine Worte. Und ich kann dir auch in ganz einfachen Worten erklären, warum dieses Angstphänomen dem Überleben gedient hat und immer noch dient und warum es in der Schule fatal ist und warum der ein oder andere Lehrer ganz gut daran täte, diesen Mechanismus zu kennen und warum es für dich ganz, ganz wichtig ist, diesen Mechanismus zu blicken, sodass du auf deine Weise damit umgehen kannst. Stress, ja, und stell dir jetzt einen Steinzeitmensch vor. Stress hat ein Steinzeitmensch immer, wenn es ums Überleben ging. Und stell dir einfach vor, ja, so ein Steinzeitmensch pfeifend, der biegt so um einen Felsen rum. Ja, schöner Tag, hat so die Keule so locker über die Schulter gelegt. Und er freut sich einfach so des Lebens. Und jetzt blickt er da plötzlich einem hungrigen Säbelzahntiger mitten in die Augen. Und jetzt kommt Stress hoch. Und was dieser Steinzeitmensch jetzt am allerwenigsten braucht, das ist, dass er jetzt irgendwelche Vokabeln von sich geben könnte oder dass er irgendwelche Gedichte rezitieren könnte oder sowas. Was er jetzt braucht, das ist Stress pur und dieser Stress pur, der macht situativ blöd. Genauer gesagt, der schaltet unseren Neokortex, also da, wo das logisch-rationale Denken geschieht und da, wo sozusagen die Vokabeln abgespeichert sind, diesen Gehirnbereich schaltet der Stress ab. Denn es geht jetzt ums nackte Überleben und es gibt da genau drei Strategien, die dieses nackte Überleben garantieren können. Nämlich entweder Angriff, ja, der schnappt die Keule und gibt dem eins auf die 12. Oder Flucht, ja, Keule weg oder wie auch immer und rennen, 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 was das Zeug hält. Oder die dritte Strategie, erstarren. Und das wirft jetzt erstmal die Frage auf, erstarren, welchen Sinn macht das denn? Damals war es so, viele Tiere konnten nur bewegte Objekte sehen. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Und insofern, wenn der Steinzeitmensch damals erstarrt ist vor Angst, und du kennst dieses Phänomen auch, dann ist dieser Steinzeitmensch dadurch aus dem Blickfeld, ja, von diesem hungrigen Tier verschwunden. So, und was passiert jetzt heute, wenn wir Angst haben? Wir haben immer noch das Gehirn vom Steinzeitmenschen und den Körper vom Steinzeitmenschen. Allerdings haben wir da ja in der Birne mehrere Updates und Upgrades seitdem gefahren. Aber die Hardware, ja, unser Gehirn ist im Kern noch dasselbe. Und wir können mit dem Smartphone umgehen einerseits und können wunderbare Dinge programmieren und können im Internet alles Mögliche tun. Aber wenn der Steinzeitmensch in uns angetriggert wird und da speziell der archaische Prozess des Stressers, dann geschieht vom Prinzip her ganz genau das, was ich dir geschildert habe. Allerdings, und natürlich jetzt die Keule zu nehmen, um dem Lehrer eins überzubraten, ist nicht angemessen. Ja? Das, spätestens im Kindergarten hast du gelernt. Und ich bringe dir das jetzt so ein bisschen ironisch, sarkastisch, zynisch rüber. Auch wenn die Erzieherin oder sowas sagt, was du nicht möchtest, du darfst weder irgendwo hinspucken noch sonst was. Ja, du hast dich gefälligst zu benehmen. Und in der Schule kämst du auf die Idee nicht. Aber das hebelt diese Überlebensmechanismen nicht aus. Angriff ist also nicht, Flucht ist auch nicht, weil du musst jetzt dieses Referat halten oder worum auch immer es geht. Und das Einzige, was sozusagen greift, das ist Erstarren. Und das ist das, wo du dann an der Tafel stehst, am Whiteboard oder wo auch immer, und du hast das Gefühl, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich tut sich da irgendwie ein Loch im Boden auf, ja, sodass du da reinfällst und von der Bildfläche verschwindest. Ja, das ist dieses Unsichtbarwerden. Und das funktioniert, und ich wiederhole mich im Kern noch ganz genauso wie damals. Und stark vereinfacht gesagt, könnte man sagen, Stress killt situativ jede Form von Intelligenz. So, und jetzt ist ja das gängige Paradigma, wenn der Schüler schlechte Noten schreibt, ist der Schüler schuld. Es gibt Institutionen auf der Welt, da werden die Lehrkräfte und auch die Professoren für die Leistungen ihrer Schüler bezahlt, und zwar aus der Haltung heraus, wenn der Schüler schlechte Noten hat, dann hat der Lehrer schlecht unterrichtet. Und dort ist es so, dass Lehrer mit vielen schlechten Schülern, die fliegen, ja, die Lehrer fliegen, nicht die Schüler fliegen. Und die Lehrer, die viele gute Schüler haben, ohne dass schlechte dabei sind, das sind sozusagen die, die werden befördert. Das heißt, dort wird der Lehrer nach der Leistung seiner Schüler bewertet. So, aber verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, unser Schulsystem ist schlecht und es sollte so und so verändert werden. Ich informiere dich einfach ein bisschen, dass du eben weißt, was da in dir abläuft. So, und insofern, was dir jetzt glasklar ist, warum du bei deinem Lieblingslehrer sozusagen gar nicht anders kannst, wie gute Leistungen zu erbringen. Denn einer oder die größten Motivatoren zum Lernen und letzten Endes auch zum Selbstbewusstsein, die lauten Neugierde. Ja, wenn dich irgendwas interessiert, bist du neugierig, dann ziehst du sozusagen dein Wissen von der gigantischen Festplatte einfach so auf deine innere Festplatte passt. Ja, Wissen, Spaß, Neugierde, Spaß, Begeisterung, Motivation und so weiter und so fort. Und wenn du zum Beispiel gerne zockst, ja, du musst dir nicht lange einprägen, wie irgendwelches Kind heißen oder sowas, sondern du zockst und lernst nebenbei alle möglichen englischen Fachbegriffe gleich mit, ohne Vokabelheft, ohne dass du dich abhören lassen musst und so weiter und so fort. Das beobachte ich im Moment zum Beispiel gerade bei meinem 10-jährigen Sohn. Also ich habe insgesamt 6 Kinder, mein jüngster Sohn ist 7, ja. Und mein 10-jähriger Sohn, ja, der zockt, und ich finde es einfach nur cool. Nicht, dass er zockt, sondern was er dabei lernt. Und ich gehe mit ihm eben auch immer wieder die Dinge durch, die er gelernt hat. Also zum Beispiel die Begriffe, die er gelernt hat. Und er weiß genau, dass ich das einfach cool finde, ja, wenn er meinetwegen 10, 20 neue Begriffe gelernt hat. die in der Schule vielleicht noch nicht drangekommen sind, die vielleicht niemals drankommen werden. Aber er weiß, dass ich diese Art von Leistung in ihm zu würdigen weiß. So, wenn du jetzt ein Jugendlicher bist, dann sagst du ja, okay, was bringt dir das jetzt? Möglicherweise stehen deine Eltern mit dem Zocken oder ja, mit Facebook und Co. auf dem Kriegsfuß. Was ich dir sagen will, oder lass es mich so formulieren, mit hoher Wahrscheinlichkeit bist du im Moment irgendwo 13, 14, 15, 16, 17. Und das bedeutet, auch wenn dir das vielleicht noch wie eine ewig lange Zeit vorkommt, in nicht allzu langer Zeit wirst du 18 sein. Und in dem Moment bist du unvermeidlich für alles, was du tust und für alles, was du unterlässt, verantwortlich. Und manchmal macht es Sinn, Fähigkeiten sozusagen auf eine passende Weise zu kultivieren, auch wenn sie im Moment ja vielleicht noch nicht sein dürfen. Und ab 18 entscheidest du dann im Kern, wie dein Leben eben weitergeht. Und ab dann bist du für den Rest deines Lebens, ja, für das verantwortlich, was du tust. Ja, wir alle haben Eltern, hoffentlich. Und unsere Eltern hatten Eltern. Und es lässt sich auf mehrere tausend Jahre zurückverfolgen, dass schon sinngemäß immer gesagt wurde. Und wie heißt der, dieser Philosoph von damals, Aristoteles, ja, der soll schon gesagt haben, die Jugend von heute, ja, die ist so schlimm, die grüßen die Erwachsenen nicht und sie tun dieses und jenes. So, okay, also ich hoffe, dass die Message rübergekommen ist. Und eines der wichtigsten Muster, was das Selbstbewusstsein killt, und zwar in dem Moment, ja, wo es eben auftritt, das ist das Muster, was ich dir rübergereicht habe mit dem Stress. Und das wirft jetzt die Frage auf, was kannst du denn aber dennoch oder trotzdem tun? Und was du da tun kannst, das ist etwas, was du zu Hause vom Prinzip her trainieren kannst. Der Gegenspieler von Stress, der lautet vom Prinzip her immer die Geschwindigkeit rausnehmen, ja, sozusagen das Stresslevel zu senken. Und das geht nur darüber, indem man die Dinge langsamer tut. Und ich gebe dir jetzt ein paar Hinweise, die dir vielleicht banal vorkommen mögen, die dir aber dienen können, und zwar vor allem dann, wenn du sie dort übst, wo es um nichts geht, und wenn du sie dann im Fall der Fälle anwendest. Und je schneller du zum Beispiel nach vorne gehst ans Whiteboard oder ans Mediaboard oder an was auch immer, desto schneller steigt dein Stresslevel. Und insofern lautet die Empfehlung Nummer 1 sozusagen in so einer Situation, gehe langsam. Ja, nicht so langsam, aber vor allem geh nicht zu schnell. Und wenn du dann vorne bist, dann nimm dir die Zeit, und das kommt dir dann vor wie eine Ewigkeit. Ich weiß das, aber das kannst du auch zu Hause oder wo auch immer wunderbar trainieren. Und dann nimmst du erstmal Blickkontakt zur Klasse auf oder zu den Leuten, die da eben sind. Und wenn da Leute drin sind, und das geht fast jedem so, mit denen man sowieso schon Stress hat, dann praktiziere die Fähigkeit des Hindurchschauens. Ja, das kannst du zu Hause wunderbar üben. Stell dir einen Blumentopf hin oder sonst was, ja, in dein Blickfeld, und fokussiere aber die Wand dahinter. Du schaust in Richtung zu diesem Blumentopf und du fokussierst die Wand dahinter. Ja, dein Blick geht in die Richtung, aber die Aufmerksamkeit geht in die. Und das bringt dir gleich mehrere Vorteile. A, deine Aufmerksamkeit geht dahin, wo kein Stress entsteht. Ja, die Wand, die macht dir keinen Stress. Und B, die Blickrichtung, die hat eine Wirkung. Weil das Schlimmste, was man in einer Redesituation tun kann, das ist, den Zuhörern den Rücken zu wenden. Ja, je nachdem, dann kommen die Sprüche, dann fliegt das Papier. Und das wirkt, und es wirkt auch dann, also Blickkontakt halten, wenn du dich im Moment noch nicht so gefestigt fühlst. Und dieses dich gefestigt fühlen, ja, das kommt eben immer mehr dadurch, dass du es praktizierst. Und eine weitere ganz wichtige Fähigkeit ist, dass du trainierst, Stille aushalten zu können, beziehungsweise Anspannung aushalten zu können. Die allermeisten ungeübten Redner, und zwar Schüler wie Erwachsene, ja, die stürmen nach vorne und stehen auch gar nicht da, sind noch atemlos und fangen schon an zu erzählen, ja, mein Referat, blablabla. So, und vom Prinzip her gilt es, ja, gechillt nach vorne zu gehen, Blickkontakt aufnehmen, innerlich ein paar Mal atmen und dann geschieht, was das Stresslevel anbelangt, Folgendes. Ja, du gehst langsam vor und der Stress geht ein bisschen nach unten. Du nimmst Blickkontakt auf, der Stress geht noch ein bisschen nach unten. Du atmest zwei, dreimal durch und du sortierst vielleicht ganz bewusst, obwohl du das gar nicht machen müsstest, deine Blätter oder was immer du hast. Ja, du machst noch ein bisschen was am Laptop, stellst noch irgendwas am Beamer ein, was gar nicht mehr eingestellt werden muss. Ja, also du schindest ein bisschen Zeit, damit du innerlich ein Stück weit runterfahren kannst. Und als Bild kannst du dir vorstellen, ja, Stress, Kopf unter Wasser, du siehst nichts, du kriegst keine Luft. Gechillt, 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 gechillt. Und so, jetzt kommt sozusagen der Kopf aus dem Wasser, ja, wie so das Seerohr vom U-Boot. Und ja, dein Selbstbewusstsein, das wächst dadurch und du fühlst dich schon ganz anders. Und das, was ich dir jetzt gesagt habe, wie gesagt, das greift in der Akutsituation nur dann, wenn du es davor oft genug geübt hast. Aber das Wunderbare ist, das Leben ist voller Situationen, auf die man sich nicht einstellen kann und wo man sinngemäß dieselbe Strategie fahren kann. Und wenn du das oft genug tust, ja, kein Mensch muss dir mehr sagen, wie du dein Handy im Dunkeln anbekommst oder was auch immer, weil du es schon tausendmal getan hast. Im Grunde genommen, du hast das Handy in der Hand und zack, bist du auf Facebook oder wo auch immer, weil du es schon tausendmal getan hast. Ja, du musst nicht mehr drüber nachdenken. Dein Unterbewusstsein macht das längst für dich, praktisch auch im Schlaf. Und ich habe jetzt diese eine Situation rausgepickt, ja, die Redesituation. Und ich könnte vom Prinzip her auf beliebig viele andere Situationen jetzt umschwenken, werde ich aber nicht tun, weil ich will dich hier nicht mit Techniken zuballern, sondern ich versuche dir so das Wesentliche rüber zu bringen. Und das ist erstmal das aller Wesentliche. Ja, wie gesagt, Angst killt die Intelligenz in dem Moment, wo eben die Angst da ist. Die Angst ist immer stärker. Und nenne es Stress oder nenne es unter Strom stehen, das ist alles egal. Und der Gegenspieler dazu ist einfach gechillt sein. Und das ist etwas, was du üben kannst, was du trainieren kannst und was du aus meiner Sicht üben musst, weil es dir dient und zwar für den Rest deines Lebens. Es gibt noch andere Strategien, die sind aber ein bisschen differenzierter, die wirken tiefer. Auf die kann ich hier aber nicht eingehen, die erfährst du aber bei mir im Selbstbewusstseinstraining. So, jetzt brauche ich erstmal einen Schluck, bevor es gleich weitergeht. Ja, nach meinem Verständnis ist Selbstbewusstsein, und das ist dir längst schon klar geworden, ich möchte es aber trotzdem noch in klare Worte packen, eben nicht das, was man auf Wikipedia und in allen möglichen anderen Lexika findet, wo da sinngemäß steht, Selbstbewusstsein bedeutet, sich seiner selbst bewusst zu sein. Ja, das ist ein wesentlicher Bestandteil davon, aber wenn du 10 Leute in deinem Umfeld fragst, ja, was sie unter Selbstbewusstsein verstehen, die allermeisten sagen dann auch sowas wie Klarheit, Durchsetzungskraft, souverän sein und so weiter. Ich verstehe heute unter Selbstbewusstsein im Wesentlichen 3 Aspekte. A, innerlich frei sein, im Kern frei von Angst. Und das geschieht nicht alleine durch eine Entscheidung. Eine Entscheidung braucht es, dass das innerlich gelöst werden kann. Aber die inneren Bremsen, die inneren Blockaden, die lösen sich weder durch oberflächliche Techniken noch rein durch eine Entscheidung. Und wie man die wegbekommt, dazu sage ich später mehr. Aber damit, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt, der in den allermeisten Tipps, Tricks und Techniken zum Selbstbewusstsein stärken vollkommen unter den Tisch gekehrt wird. Und mein Eindruck ist, weil sich die wenigsten in dem Bereich wirklich auskennen. Ja, aber tausend und einer sagt, wie man wie du selbstbewusst werden würdest, so nach dem Motto, mach's wie ich, dann wärst du selbstbewusst. Aber es genügt eben nicht, selbstbewusst zu sein, sodass man anderen rüberreichen kann, wie sie selbstbewusst werden. Ja, sonst gäbe es längst nur noch schlanke Menschen, fitte Menschen, Nichtraucher und so weiter und so fort. So, das Zweite ist, es braucht eine Entscheidung, es braucht deine Entscheidung. Und das ist etwas, was es zwingend braucht und was du vom Prinzip her tun kannst. Wobei die Entscheidung, bei manchen ist es so, die entscheiden etwas und es ist innerlich wie ein Schalter umgelegt. Ja, das sind einige wenige glückliche. Bei den meisten braucht es mehr, sodass diese Entscheidung sozusagen hält, ja, sodass die Weiche dauerhaft umgelegt ist. Aber das solltest du dir auf jeden Fall merken. Es braucht deine Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt, dass ich selbstbewusster werden will, dass ich selbstbewusst sein darf. Das ist sinngemäß das, ja, was zwingend von dir kommen muss. Und das Dritte, und das mag dich jetzt überraschen, das sind im Kern nicht Techniken zum selbstbewusster werden. Die haben eher Techniken zum selbstbewusster werden, haben eher mit dem Ersten zu tun, ja, innere Bremsen und Blockaden lösen. Wenn du innerlich nochmal ein Stück weit zurückscrollst zu dem, was ich vorhin mit den Angstmechanismen gesagt habe, sinngemäß gilt und auch de facto, in dem Maß, wie ein Mensch angstfrei ist, ist er selbstbewusst. Ja, Unsicherheit, sich unsicher fühlen, ja, sich nicht selbstbewusst fühlen, ist im Grunde genommen eine etwas andere Umschreibung von Angst haben. Es ist aber eben nicht die Angst von wegen Horrorfilm, Horrorszenario, was auch immer, sondern es fühlt sich anders an, aber der Mechanismus, der zugrunde liegt, ist ähnlich. So, was ich noch ausgespart habe, ist der dritte Aspekt von Selbstbewusstsein. Und das ist tatsächlich der Aspekt des sich seiner Selbstbewusstseins, aber nicht nach dem gängigen Sinn. Das Typische ist zum Beispiel, wenn es um Stärken geht, geht es sofort auch um Schwächen. Ja, Stärken, Schwächen, Lester. Und da reiche ich dir jetzt einen Satz rüber, den du dir mit der Erlaubnis deiner Eltern übers Bett nageln darfst. Und dieser Satz lautet ganz einfach: Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen. Und diesen Satz, den kannst du auf zwei Weisen zutreffend verstehen. Nämlich zum einen im Sinne von Empfehlung oder Handlungsaufforderung, ja, Stärken, Stärken, also stärke deine Stärken. Das ist die Handlungsaufforderung. Und schwäche deine Schwächen. Wobei, das kann man nicht direkt machen, dazu gleich aber mehr. Das ist erstmal die eine Art, wie du diesen Satz Stärken, Stärken und Schwächen, Schwächen verstehen kannst. Und die andere Art, wie du diesen Satz verstehen kannst, das ist die psychologische Wirkung dahinter, die da lautet, deine Stärken, die du praktizierst, die dir bewusst sind, die stärken dich. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel begeisterter Skater bist oder super gern abtanzt oder so irgendwas, während du skatest, ja, da fühlst du dich einfach absolut phänomenal. So, deine Stärken des Skateboardfahrens, und vielleicht hast du Skateboardfahren, wenn du gut da drin bist, bisher noch nie als Stärke gesehen. Ja, es ist einfach das, was dich ausmacht, es ist das, was dir Spaß macht. Als Stärke hast du es vielleicht noch nicht gesehen, weiß ich nicht. Ja, wenn doch, umso klarer, wenn nicht, ist es jetzt eben klarer. Während du deine wahren Stärken lebst, fühlst du dich stärker, fühlst du dich selbstbewusst. Und ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Ja, einen kleinen großen Sprung. In dem Maß, wie du es schaffst, deine Stärken beruflich zu leben, hast du deinen Traumberuf gefunden, beziehungsweise hast du deinen Traumberuf kreiert. So, und ich nehme mir jetzt einfach mal heraus, etwas zu sagen, was deine Eltern vielleicht nicht so begeistert. Und ich mache das fest am Beispiel von meinem Sohn. Mein Sohn, ja, spielt gerne, seit er keine Ahnung wie alt ist, und jedenfalls jetzt ist er 10. Ja, mit Spielen meine ich jetzt Zocken. Und er hat jetzt einige Videos produziert, ein bisschen mit meiner Unterstützung. Und er wird jetzt in den nächsten Tagen mit seinem ersten YouTube-Kanal ja auf Sendung gehen. Und ich stehe voll und ganz hinter ihm. Seine Mutter steht voll und ganz hinter ihm. Warum? Im Kern nicht, weil wir Zocken gut finden. Ich finde Zocken aber auch nicht schlecht, um das ganz klar zu sagen. Es hängt immer davon ab, wie man die Dinge tut. Ja, man kann nicht sagen, ein Handy ist schlecht. Aber man kann auch nicht sagen, Handy ist nur gut. Ja, im Extremfall kann ein Handy definitiv Leben retten. Und im anderen Extrem, ja, kann es natürlich sein, dass sich ein Mensch von der Umwelt vollkommen abkapselt. Ja, wenn er halt nur noch am Handy, nur noch in virtuellen Welten unterwegs ist und nichts mehr in Real Life macht. So, das ist nichts Neues für dich. Ich möchte es aber trotzdem so klar auf den Punkt bringen. Ja, und mit dem Zocken oder was immer man im Internet tun kann, gehen immer auch Stärken einher. Ja, gewisse Gefahren, klar. Und die möchte ich an dieser Stelle auch in keinster Weise ausgeblendet wissen. Ich werde aber nicht den Fokus drauf legen, aber eben auch gewisse Stärken. So, jetzt stelle ich dir eine mehr rhetorische Frage. Ja, Menschen, die mit 18, 19, 20, 21, 22 Jahren granatenmäßig viel Geld verdienen, weil sie zum Beispiel neue Games designen. Oder weil sie als Gamer gesponsert werden. Ja, haben die mit 18 erst angefangen? Nein, natürlich nicht. So, bedeutet das im Umkehrschluss, dass man zocken muss? Sicherlich nicht. Ich möchte jetzt hier keine Diskussion lostreten, sozusagen, wie viele Stunden man zocken darf oder nicht. Und wenn du mit Zocken überhaupt gar nichts am Hut hast, ja, dann pack es eben. Münze es um auf andere soziale Medien und du weißt sofort, was ich meine. Und wenn du das tust, je nachdem, wie die Menschen in deinem Umfeld damit umgehen, dann kann es sein, dass du eher ein schlechtes Gewissen hast, ja, weil es dir eingeredet wurde. So, aber das kürze ich ab. Was immer du gerne tust, damit gehen immer Stärken einher. Und je nachdem, inwieweit dir der Umgang, der Zugang damit eingeschränkt wird, ja, kann ich dir nur empfehlen, schreibe dir diese Stärken auf. Und auch wenn du eine gewisse Tätigkeit vielleicht für eine Weile nicht tun darfst, ja, wenn du 18 bist, bist du 18 und ab dann darfst du und dann kannst du die ein oder andere Stärke dann praktisch wieder rauskramen und dann kannst du Gas geben. Und jetzt gebe ich dir noch ein Beispiel, ein ganz reales Beispiel, nicht fiktiv, nix, gar nix. Vor 3 Jahren ungefähr bin ich mit einem anderen YouTuber ins Gespräch gekommen. Wir hatten damals gleich viele Abonnenten, nämlich 800. Und dieser andere YouTuber, der war damals noch am Anfang seines Studiums, zufällig übrigens Lehramt, ja, Musik, Lehramt. Und ich habe seine Videos gesehen und habe gesagt, du, die sind granatenmäßig und für mich steht fest, du wirst damit richtig, richtig erfolgreich werden. Er hat es nicht geglaubt. Eine kurze Zeit später hatte er 10.000 Abonnenten, irgendwann hatte er die 100.000 Abonnenten geknackt. Ganz grob dürfte er jetzt irgendwo bei 150.000 Abonnenten liegen. Er ist mit seinem Studium noch nicht fertig und er verdient mehr Geld als so mancher Lehrer. Spreche ich dir damit eine Empfehlung aus? Nein, in keinster Weise. Wenn du hell auf der Platte bist, ja, dann lernst du sozusagen in der Schule, später gegebenenfalls in der Uni und lässt das andere trotzdem nicht bleiben, weil ja in dem Maße, wie du hier eine geniale Software auf deiner Bio-Hardware drauf hast, ja, dann rockt das Leben. Spätestens dann, wenn du die Freiheit dazu hast. Und wir, ja, du lebst heute in einer Welt, die gab es in dieser Form noch nie. Deine Großeltern, je nachdem, es kann sein, dass die noch niemals ein Handy in der Hand hatten. Ja, vielleicht sind die auch in irgendeiner Facebook-Gruppe oder so irgendwas unterwegs. Bei deinen Eltern sieht es ganz anders aus. Und ja, du wurdest sozusagen mit dem Handy in der Hand auf die Welt gebracht, auf eine gewisse Weise. So, und jetzt ist es aber so, die Welt, die ist so kompliziert, wie sie noch niemals war. Und sie wird jeden Tag noch komplizierter, weil immer mehr Wissen dazu kommt, immer mehr, immer mehr. Und die einen, ja, die kacken sozusagen ab, weil sie sagen, alles wie auch immer. Und die anderen, und das sind die Menschen, die sich im Kern auf ihre Stärken konzentrieren. Die sagen, Mensch, das ist so cool, ja, vom Prinzip her hier in meinem Handy, ja, da habe ich die Welt in der Hand. Und de facto kannst du, das ist keine Empfehlung, ist einfach nur eine Tatsache, ja, über dein Smartphone kannst du 2 Milliarden Menschen erreichen. Das ist ein Fakt. Jetzt ist es allerdings so, ja, die meisten, die tippen mehr oder weniger stupide da drauf rum, ja, die posten was und liken da was und adden da was und schieben Dateien hin und her. Sie entwickeln vielleicht gewisse Stärken, die sie aber eher nutzen, um die Zeit totzuschlagen. Und davon rede ich eben nicht. Aber bei allem, was man tut, bei allem, was man tut, bei allem, was man tut, entwickelt man Stärken, die man eben auch beruflich kultivieren kann. Ja. Und spätestens, wenn es losgeht, Bewerbungen zu schreiben, ja, häufig ist das so mit 15 der Fall oder so, sei denn, du hast vor, Abi zu machen oder zu studieren, aber je früher du einen Plan davon hast, in welche Richtung dein Leben gehen soll, in welche Richtung dein Leben gehen darf, desto früher kannst du dir da das entsprechende Fachwissen aneignen. Und heute ist es so, das neueste Wissen, das gibt es längst nicht mehr an der Uni, von wenigen Ausnahmen abgesehen, weil an der Uni, außer du forschst, ja, dann bist du natürlich an vorderster Wissensfront. Aber wenn du in eine Uni gehst oder in eine beliebige Schule, das Wissen, was dir darüber gereicht wird, das ist schon x-mal durchgekaut worden. Und in manchen Bereichen ist es Jahrzehnte alt oder älter. Ich sage damit nicht, dass dieses Wissen schlecht ist. Aber das neueste Wissen vom Prinzip her, und ich sage dir damit nichts Neues, aber ich möchte dir das einfach ja ganz nach vorne ins Bewusstsein schieben, dass du dir dieser Stärken bewusst bist. Denn nur Stärken, deren man sich bewusst ist, die kann man eben bewusst einsetzen. Das neueste Wissen, aber auch die neuesten Fehlinformationen, aber insbesondere das neueste Wissen findest du im Internet. Und letztens kam mir in den Sinn, ja, ein Video zu machen zum Thema, dass ich wieder studieren würde, und zwar YouTube. Ja, letzteres ist Fakt. Ich gucke mir beinahe jeden Tag ein paar YouTube-Videos an, nicht um die Zeit totzuschlagen, sondern eben von einigen Experten, die ich mir im Laufe der Zeit zusammengesucht habe, die eben genau dieses Know-how rüberreichen, was praktisch brandaktuell ist, was möglicherweise eine Erfahrung der letzten Woche ist. Und ja, dann habe ich Know-how von vorderster Front, von vorderster Wissensfront. Und dieses Know-how, das bekämst du noch nicht mal für viel Geld in irgendeiner Uni auf dieser Welt, weil da ist es noch gar nicht angekommen. Aber versteh mich bitte nicht falsch, ich sage damit auf keinen Fall, du solltest nicht studieren. Ich sage aber auch nicht, du solltest studieren. Die Zeiten haben sich geändert. Ja, vor 50 Jahren, stark vereinfacht gesagt, war es noch so, wer eine Lehre gemacht hat und danach ja, angefangen hat zu arbeiten, alles sicher. Dasselbe galt, wenn man studiert hat und insbesondere, wenn man eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen hat. Heute ist es so, Wissen hat immer noch ein ganz hohes Maß, hohen Grad an Anerkennung. Und jemand, der meinetwegen promoviert hat, ja, ein Doktor, egal ob er jetzt Arzt ist, ob er Philosoph ist oder was auch immer, der hat ein hohes Ansehen. Aber die Menschen, die richtig Geld verdienen, das sind im Regelfall nicht die Professor Dr. Tralala, sondern das sind die Unternehmer. Und die Unternehmer, das sind häufig nicht die, nicht notwendigerweise, aber oft, das sind eben oft nicht die, die am längsten studiert haben, sondern das sind die, die sich das wertvollste, ja, Wissen sozusagen da reingepfiffen haben. Und für einen erfolgreichen Unternehmer, ja, da ist es irrelevant, ob er studiert hat oder nicht, von wenigen Bereichen abgesehen, weil den Kunden ist es im Kern egal, ob jemand Professor Dr. Tralala ist oder ja nach gängigem Verständnis ungelernt, wenn er eben der Experte in diesem Bereich ist. Und ich möchte dir jetzt ein etwas an den Haaren herbeigezogenes, krasses Beispiel rüberreichen. Sagen wir mal, irgendjemand hätte die absolute Wunderpille erfunden, um AIDS meinetwegen mit hundertprozentiger Sicherheit zu heilen. Natürlich muss dieses Medikament dann durch alle möglichen Tests durch und so weiter und so fort. Und sagen wir mal, all diese Tests, ja, das klappt wunderbar. Meinst du, ein AIDS-Kranker, den würde es interessieren, ob das ein Ungelernter war, oder ob das ein Professor Dr. Tralala war, wenn ihm das letzten Endes sein Leben rettet? Und natürlich ist das eine rhetorische Frage. So, ich reduziere mich jetzt aber wieder aufs Thema Selbstbewusstsein. Das war jetzt ein etwas weiterer Exkurs. Selbstbewusstsein, drei Aspekte. A, innere Bremsen lösen. Und das kann man im Regelfall nicht von alleine. B, die Entscheidung, ich will selbstbewusst werden. Ich werde selbstbewusst. Ich tue die Dinge, die es braucht, um selbstbewusst werden zu können. Und C, sich vor allem seiner Stärken bewusst sein. Aber nicht auf die Art, wie man es lernt beim Bewerbungsschreiben. Ja, meine Stärken sind, ich bin pünktlich und ich bin lernwillig und ich bin teamfähig und so weiter. Ja, das ist alles bla 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 und plupp plupp plupp. In einem strategischen Sinn, damit ich die Stelle bekomme, ja, macht es Sinn. Aber wenn du in ganz anderen Bereichen Stärken hast, und zwar insbesondere in Bereichen, wo man heute sagen würde, naja, das macht ja keinen Sinn. Dieses, es macht ja keinen Sinn, bedeutet ja oft übersetzt, ja, damit kann man ja kein Geld verdienen. Und wenn du ein bisschen im Internet unterwegs bist, dann weißt du, dass man mit ganz vielen Dingen, die ja keinen Sinn machen und mit denen man ja kein Geld verdienen kann, dass es da längst Plattformen gibt oder dass es da mittlerweile ja Internetstars gibt, die genau mit dem, was ja keinen Sinn macht und womit man ja kein Geld verdienen kann, eine riesengroße Followerschaft haben. Und möglicherweise ja deutlich mehr Geld verdienen als die, die etwas richtig gelernt haben, ja, die etwas gelernt haben, was ja Sinn macht, womit man ja Geld verdienen kann. Und damit sage ich dir aber weder mach's nicht wie in der alten Welt, ja, noch sage ich dir mach's wie in der neuen Welt. Im Kern kann ich dir nur empfehlen, spüre vom Prinzip her in dich rein, beobachte dich und mach dir eine lange, lange, lange Liste im Verlauf der nächsten Tage, der nächsten Wochen, der nächsten Monate, wo du einfach alles, 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 alles aufschreibst, was dir Spaß macht, ja, auch wenn es noch so sinnlos ist. Und geh in die Details. Also schreib zum Beispiel nicht nur auf, ich bin gern im Internet unterwegs, sondern brech's runter, auf welchen Plattformen bist du unterwegs, was machst du da? Und zwar im Detail. Zum Beispiel, dass du meinetwegen auf Kommentare sehr detailliert eingehst, dass du ganz spezifisches aufbauendes Feedback gibst, dass du aufgrund dessen ja immer wieder positive Rückmeldungen bekommst von wegen super, toller Tipp, den du mir da gegeben hast, besten Dank oder sowas, ja. Geh in die Details und beende diese Liste niemals. Denn wenn du jetzt 13, 14, 15 und so weiter bist, ja, nächstes Jahr bist du ein Jahr älter, du entwickelst dich weiter. Dinge verändern sich, ja, du lernst in der Schule weiter, du lernst in der Ausbildungsstätte weiter, du lernst übers Internet weiter. Und alles um dich herum entwickelt sich weiter. Ja, dein Gehirn fährt sowieso Upgrade um Upgrade. Und gleichzeitig ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass du eben diese Upgrades, die dein Gehirn fährt, steuerst, dass du denen eine Richtung gibst. Und ich möchte dir jetzt noch auch wiederum eine wahre Geschichte rüberreichen, was Stärken bewirken können. Und ich fange erstmal in einem Bereich an, mit dem du hier vielleicht nicht gerechnet hättest, nämlich im Bereich Hilfsorganisation gleich. Ich habe im Verlauf der Jahre hunderte von Biografien von erfolgreichen Menschen gelesen. Unter anderem auch die Biografie von Mutter Teresa, die mich sehr nachhaltig beeindruckt hat. Ja, nach dem gängigen Verständnis bin ich nicht religiös. Das ist vielleicht noch eine möglicherweise wichtige Nebenbemerkung. Das heißt aber nicht, dass ich mich irgendwie dagegen wende oder drüber stelle oder so. Jedenfalls, Mutter Teresa kam, wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Bulgarien oder aus jeden Fall aus einem europäischen Land. Und mit ungefähr 16 oder 17 wusste sie, sie will in ein Kloster gehen. Und sie wusste auch, sie will nach Indien. So, was sie getan hat. Und über mehrere Zufälle ist ihr dann eine sterbenskranke Frau begegnet. In den Slums in Kalkutta, wenn ich mich nicht täusche. Und sie hat diese Frau eben ins Krankenhaus gebracht. Und wurde abgewiesen, ja, weil sie kein Geld hatte und diese todsterbenskranke Frau eben auch nicht. Und sie ging ins nächste Krankenhaus und sie wurde abgewiesen. Und irgendwann ist ihr diese Frau, ja, unter den Händen, in ihren Händen gestorben. Und sie hat sich geschworen, dass sie dafür sorgt, dass das vom Prinzip her niemals wieder geschieht. Und sie wollte in den Slums von Kalkutta etwas aufbauen. Sie war damals bereits in einem Kloster, sowas wie eine Schuldirektorin. Also sie war zunächst jahrelang Lehrerin, dann sowas wie eine Schuldirektorin. Und dann wollte sie eben anfangen, in den Slums von Kalkutta was aufzubauen. Und sie brauchte das Einverständnis von ihrem direkten Chef, Bischof oder ich weiß nicht genau, wie sich diese Position da nennt, und vom obersten Chef, sprich vom Papst. Und ihr direkter Chef, der hat es abgesegnet und der Papst hat ihr geschrieben, nein. Und ein Jahr später hat sie das Gleiche wiederholt. Ja, sie hat einfach gefragt, ob sie darf. Und ihr direkter Chef hat es wieder abgenickt und vom Papst kam nochmal ein Nein. Und im Jahr darauf kam ein Ja, aber man kann ihr keine Gelder zur Verfügung stellen. So, und jetzt möchte ich dich dazu bitten, dass du dich kurz in die Lage von dieser Frau versetzt. Ja, diese Frau, das Einzige, was sie bekam, sie konnte Tag für Tag in ihrem Kloster essen und trinken und diese, ich weiß nicht, wie man sagt, Kutte anziehen. Und ansonsten stand ihr nichts zur Verfügung und ihr Ziel war, dass sie den Menschen in den Slums helfen wollte. Was hättest du getan in dieser Situation? Und als ich gelesen habe, was Mutter Teresa getan hat in dieser Situation, dachte ich, Mensch, das ist ja der absolute Oberhammer. Und wenn du dir im Moment vielleicht die Frage stellst, was das mit Selbstbewusstsein zu tun hat, die Antwort, die kommt gleich. Mutter Teresa, die ging an einen Ort in den Slums, da war so ein sandiger Untergrund. Und sie nahm einen Stock, der da halt so rumlag und in den Sand, da zeichnete sie so Buchstaben. Und die Slumbewohner hatten eben geguckt, was diese Frau da so tut. Und vor allem haben die Kinder geguckt, was diese Frau da so tut. Ja, und wie Kinder, denen man das nicht verleitet hat, so reagieren, sie sind neugierig. Und sie kamen und wollten eben wissen, was Mutter Teresa da tut. Ja, und sie hat den Kindern eben gesagt, dass sie da Buchstaben malt. Und Kinder, die noch offen und so weiter sind, was wollen die tun? Die wollen das auch tun. Und das war vom Prinzip her der Beginn, ja, der ersten Schule, die Mutter Teresa ins Leben gerufen hat. Und ab dem Tag kam Mutter Teresa an diesen Platz, ja, fünfmal die Woche oder sowas, jeden Tag eben um dieselbe Uhrzeit. Und die Kinder kamen und haben gelernt. Und weil die Erwachsenen außenrum gesehen haben, dass diese Frau es ernst meint, ja, plötzlich waren ein paar klapprige Stühle da, die die Slumbewohner zusammengetragen haben. Irgendwann stand ein wackeliger Tisch da, ja, das Lehrerpult. Und irgendwann haben die Slumbewohner so eine Holzbaracke dahin gezimmert. Das war das erste Klassenzimmer. Und eine Weile später wurde diese Holzbaracke durch eine Art von Lehmbau ersetzt, haben alles die Slumbewohner gemacht und immer mehr Menschen haben sich dem angeschlossen und das war die Gründung der ersten Schule. Und das, was Mutter Teresa da gemacht hat, aus ihren Stärken heraus, aus ihrer tiefen Überzeugung heraus, ja, das hat dann die zweite Schule ja, gegründet, die dritte. Und ganz genauso hat Mutter Teresa das erste Krankenhaus in den Slums oder bei den Slums ins Leben gerufen. Ja, also buchstäblich aus dem Nichts heraus in der Vor-Internet-Zeit. Ja, es gab keine Fanpage und keine Website und kein Messenger und kein gar nichts. Und es hat funktioniert. So, und jetzt möchte ich dir ein weiteres Beispiel rüberreichen, was vielleicht ein bisschen griffiger ist. Ein Junge, der mehrere Geschwister hatte und dessen Eltern zeitweise ganz wenig Geld hatten, der ist im Süden der USA aufgewachsen. Das müsste so 1910, 1920, so irgendwas gewesen sein. Und zwar zu den Zeiten, wo man dort noch relativ an der Oberfläche Öl gefunden hat. Und trotzdem, es gab damals praktisch keine Arbeit in weiten Bereichen oder harte Arbeit, aber viel zu wenig Geld, sodass man kaum davon leben konnte. Und die Eltern von diesem Jungen, die hatten für eine Weile so wenig Geld, dass sie ihren Sohn in so eine Art von Waisenhaus geben mussten. Und da war er dann über ein Jahr drin. Und er hat aber die Liebe seiner Eltern durchgängig gespürt. Und als er dann ein bisschen älter war, ja, war in ihm der Drang, er wollte Geld verdienen. Und weil er eben nichts gelernt hat, hat er jeden Hilfsarbeiterjob angenommen, den er irgendwie bekommen konnte. Und so hat er eines Tages auch als Hilfsarbeiter, der sehr schwer arbeiten musste, in den Ölfeldern Arbeit gefunden. Und er hat dann Rohre geschleppt und hat diese Rohre geschleppt und so weiter. Und was damals immer wieder geschah, das waren sogenannte Blowouts. Das heißt, eine Ölquelle, ja, die hat praktisch Feuer gefangen und ist explodiert. Ja, Blowouts, also das Öl hat es aus der Erde rausgetrieben oder das Gas oder eine Mischung daraus. Und in dem Moment, wo irgendwie ein Funke da war, da ist es explodiert und es gab Tote en masse. Und diese Blowouts, die waren gefürchtet, ja, weil unvorhersehbar die Erde, wenn man Glück hatte, hat die Erde davor ein bisschen gebebt. Alle sind weggerannt, weil klar war, wer zu nah dran ist, ja, den zerreißt durch die Explosion oder durch die Hitze, verbrennt er bei lebendigem Leib. Dieser Mann hatte rote Haare, für die er oft gehänselt wurde. Und später wurde das aber im Positiven zu seinem Spitznamen. Ja, sein Spitzname war dann Red, ja, der Vorname Red wie rot, wie die roten Haare. Und sein Familienname ist Adair. Und Red Adair, was der als Hilfsarbeiter damals schon gemacht hatte, war, wenn Feierabend war und die Kumpels ja einen heben gegangen sind, dann ist er an dieser Baustelle geblieben, sprich am Bohrturm. Und er hat dann die Messinstrumente abgelesen und hat einfach geguckt, welche Drücke da sind und so weiter. Hat die Werkzeuge genommen, alles unbezahlt, hat kein Geld dafür bekommen. Er wurde dafür auch nicht befördert oder so, sondern es war ihm ein echtes Anliegen. Hat die Werkzeuge genommen, hat die aufgeräumt, hat die abgeschmiert und hat sich einen Überblick über die Baustelle verschafft und hat einfach alles, also ja, Baustelle, Öl, Ölquelle, und hat alles in Schuss gehalten. Und er wurde argwöhnig betrachtet, so nach dem Motto der Streber. Und dann ist eines Tages Folgendes geschehen. Die Erde fing an zu beben und es war klar, Blowout. Und alle sind weggerannt, außer Red Adair. Der ist mitten hineingerannt. Und es ist tatsächlich dann unkontrolliert eine Ölfontäne in den Himmel geschossen. Und es war klar, in ganz kurzer Zeit wird sich das entzünden. Und wer dann eben dort ist, der wird ja so mausetot sein, wie man eben nur mausetot sein kann. Und jetzt musst du dir vorstellen, ja, Öl, schmierig, dreckig, stinkig, und zwar so viel, ja, dass man da kaum atmen kann, dass einen das vom Gewicht her ja zusammendrücken könnte. Also man kann dann da ersticken, ja, während man da steht, weil einfach so viel da runterkommt, ja, dass man kaum atmen kann. Und der hatte genau ein Ziel, weil er wusste genau, welche zwei, drei Regler er zu reißen musste, sodass dieser Blowout noch gestoppt werden konnte. Und das hat er geschafft. So, und ab dem Moment hatte er plötzlich die positive Aufmerksamkeit. Und ich mache jetzt einen großen Sprung. Irgendwann war Red Adair der Feuerwehrmann, der gerufen wurde, wenn es um große, große Brände ging, ja, von Gasquellen, von Ölquellen. Und Red Adair, und auch das ist Fakt, wurde von der Bundesrepublik Deutschland zweimal beauftragt zu kommen. In einem Fall brannte ein unterirdischer Gastank oder sowas in der Oberpfalz seit Wochen. Und deutsche Experten hatten sich wochenlang abgemüht und hatten die Flammen einfach nicht in den Griff bekommen. Und man hat der damals ein Erfolgshonorar von über 1 Million Dollar angeboten. Ein Erfolgshonorar. Das heißt, für den Fall, dass er diesen Ölbrand, diesen Gasbrand in kurzer Zeit eindämmen kann, hat er ein Erfolgshonorar von über 1 Million Dollar bekommen. Ja, vor Jahrzehnten. Und der kam und nach 15 Minuten war dieser Brand gelöscht. So, was hat das jetzt, was ich dir gerade alles der ist übrigens eingegangen in die Geschichte als der erfolgreichste Feuerwehrmann aller Zeiten. Der hat am Schluss alles Mögliche erfunden, wie man, ja, ich möchte jetzt in die Details nicht eingehen, ja. Was hat das mit Selbstbewusstsein zu tun? Und der war als Kind ganz extrem unsicher und war schüchtern. Und ist als Kind von anderen oft vermöbelt geworden. Ja, heute wird man sagen, man hat ihn gemobbt. Was er zunächst über die harte Arbeit getan hat, ja, das war Bodybuilding sozusagen, aber nicht, weil er sich mit anderen anlegen wollte, sondern weil er irgendwann die Schnauze voll hatte, von anderen ja, verprügelt zu werden. Und er hat sich dann das ein oder andere Mal wirkungsvoll gewehrt, und ist dadurch innerlich gewachsen. Ja, und so musste er sich irgendwann nicht mehr wehren. Und ganz, ganz stark vereinfacht gesagt, aber wirklich extrem stark vereinfacht gesagt, ist das Grundprinzip, was gegen Mobbing hilft. Ja, im Kern ist es natürlich nicht so einfach, aber das ist die Quintessenz. So, und was der getan hat über Jahrzehnte hinweg, er hat eben seine Stärken kultiviert. Er hatte eben, das, was er gemacht hat, das hat ihn total angezogen, das hat ihn begeistert und das hat bewirkt, dass er eben Tag für Tag viele unbezahlte Überstunden gemacht hat, wo er im Kern nicht gearbeitet hat, also aus einer gewissen Sicht heraus, sondern wo er im Kern gelernt hat. Er hat nämlich gelernt, wie in Extremsituationen, ja, wie man eben diese Schieberegler findet. Dadurch, dass er immer wieder diese Drücke von den Messinstrumenten abgelesen hat, hat er gelernt, ab wann es kritisch werden könnte. Und er hat dann das Ölbohren ja praktisch revolutioniert und die Löschtechniken hat er revolutioniert und er hat Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Leben gerettet. Ja? Sozusagen der kleine, dumme Hilfsarbeiter, der nichts richtig gelernt hat, das war der einzige Experte auf dieser Welt, der nach dem Irakkrieg in der Lage war, die Dutzenden oder Hunderten von Ölquellenbränden zu löschen. Es hat ihn steinreich gemacht. Einerseits, es hat die Umwelt vor immensen Schäden bewahrt, denn ganz viele Brände, die konnten einfach damals von anderen nicht gelöscht werden. Es hat Hunderte, es hat Tausende von Leben gerettet. Und Mutter Teresa, wie Red Adair vom Prinzip her, und ich könnte jetzt noch weitere Namen nennen, ja, Bill Gates, Steve Jobs und viele, viele weitere, die Begründer von Google, ja, was die im Kern getan haben, sie haben sich auf ihre Stärken konzentriert. Und weil sie sich auf ihre Stärken konzentriert haben, ja, das, was dir Spaß macht, da ist das Gehirn wie ein trockener Schwamm, in Bezug auf Wasser, ja, es wird eingesaugt. Das, was dich interessiert, das, was dich fasziniert, das, was dich begeistert, ja, das musst du dir nicht in die Birne reinzwirbeln, sondern du schaust es dir an, du blickst es gleich und es ist in dir drin. Und am liebsten gibst du es gleich weiter, weil es dir einfach so viel Spaß macht. Und das ist Lernen in Reinkultur pur. So, das wäre sowas wie eine Art Lernideal. So, und wenn es in der Schule nicht geliefert wird, dann kannst du aber gucken, dass du sinngemäß sozusagen für dich zu Hause tust. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit findest du zum Beispiel auf YouTube auch zum langweiligsten Schulthema die spannendsten Videos oder die spannendsten Podcasts oder so. Und nur weil in der Schule möglicherweise, ja, ich wünsche dir, dass es bei dir ganz anders ist, aber sagen wir mal, bei dir in der Schule würde langweilig unterrichtet werden. Wenn du dann gelangweilt lernst, dann schadest du dir. Und wenn du aber keine Lust hast, gelangweilt zu lernen, ja, dann guck einfach im Internet, wenn du es nicht sowieso schon tust, wo du eben das langweilige Schulwissen dir auf eine spannende Weise in die Birne pfeifen kannst, auf eine Art und Weise, du schaust dir meinetwegen Video an oder baust irgendwas mit einem Kumpel, mit einer Kumpeline nach oder so, schaust dir ein Tutorial an oder. Und wenn es da einfach spannend rüberkommt, ja, dann hast du es vielleicht beim ersten Durchgang drin und in der Schule, ja, zäh und nochmal und kein Bock und ja, und du lernst die negativen Gefühle mit, beziehungsweise bekommst die positiven Gefühle gleich voll mit, wenn du einfach Wege findest, wie du das Lernen gehirnkonform, ja, deinem Gehirn anbieten kann. Denn einer der größten Denkfehler lautet, unser Gehirn würde zu langsam lernen. Nein, unser Gehirn, das, was es lernen will, lernt es blitzschnell und es lernt auch vieles blitzschnell, was wir gar nicht lernen wollen. Ja, Thema Redeangst, scroll einfach nochmal zurück zu dem, was ich dir vorhin gesagt habe. So, jetzt stellt sich für dich natürlich lebenspraktisch die Frage, was kannst du tun? Außer den genannten Dingen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest für dich einen großen Schritt nach vorne kommen in Bezug auf dein Selbstbewusstsein. Ich habe dir ein paar Beispiele rübergereicht, wie Menschen ihre Stärken gefunden haben. Zum Beispiel, jetzt weiß ich aber aus meinem Leben, aus dem Leben von vielen tausend Menschen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, dass die wenigsten wirklich vorankommen, wenn sie sich die Frage stellen, was sind meine Stärken? Ja, natürlich findet man dann 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20 Stärken. Aber die allermeisten Menschen, und mir ging es viele Jahre so, die haben das Gefühl, ja, irgendwie das, was Klick macht, das ist noch nicht dabei. Und mittlerweile weiß ich, ja, wenn man sich die Frage stellt, was sind meine Stärken, dann fragt man praktisch nur einen ganz kleinen Teil von diesem Biocomputer ab. Ja, und zwar, das, was man abfragt, das ist eben der Teil, in dem das logisch-rationale Denken geschieht. Und da ist eben nicht abgespeichert. Und es ist auch nirgendwo anders in unserem Gehirn direkt abgespeichert, was unsere Stärken sind. Die Kernstärken. Und deshalb, so mein Eindruck, finden die wenigsten Menschen im Laufe ihres Lebens wirklich ihre Kernstärken heraus. Und wenn du dir heute viele, ja, 50, 40, 30, 20-Jährige manchmal auch anguckst, ja, die halt ihre Arbeit tun. Manche sind unterwegs wie lebende Zombies. Und ich vermute mal, darauf hast du keinen Bock. So, und wenn du deine Stärken nicht früh genug ergründest oder womöglich niemals, ja, dann wirst du nicht umhin kommen, eine Arbeit zu tun, die dir im Kern keinen Spaß macht. Ja, damit kann man auch Geld verdienen. Aber es macht aus vielerlei Gründen einen Riesenunterschied, ob du eine Arbeit machst, die dich sozusagen von innen heraus begeistert und anfixt, ja, wo du nur dran denkst, ja, morgen wieder und ja, ja, oder ob Arbeit, scheiße, schon wieder Montag und so weiter. Und die Weichen, die stellst du vom Prinzip her jetzt, ja. Jetzt hast du die ganze Welt noch vor dir, und zwar auf eine Art und Weise, wie sie die Menschen vor dir noch niemals hatten. Gleichzeitig ist die Welt so komplex, wie sie noch niemals war, und sie wird immer komplexer. Und die einen, und das sind die, die ihre Kernstärken nicht kennen, ja, die fühlen sich überfordert, die sehen keine Möglichkeiten, obwohl sie vielleicht jeden Tag ins Smartphone gucken. Ja, das Smartphone macht im Moment, also vom Prinzip her, ich rede jetzt von Menschen, die eben Business haben, ja, wo andere Smartphone und Computer und Internet und Co. irgendwie stupide, was weiß ich, Bilder hin und her schieben oder sonst was. Und wer ein Businessmodell entwickelt hat, ja, der verdient. Und mit gängigem Wissen kann man immer noch Geld verdienen. Aber Menschen wollen im Kern nicht wissen, sondern sie wollen in ihrem Leben vorankommen. So, und einer der besten Wege in Internetzeiten, einer der erfolgsversprechendsten Wegen in Internetzeiten voranzukommen, ist im Kern den eigenen Stärken zu folgen. Und im jugendlichen Selbstbewusstseinstraining, da bekommst du von mir ein ganzes Set an ganz unterschiedlichen Tools, die dir helfen, auf unterschiedlichen Ebenen herauszuschälen, was deine Kernstärken sind. Und du erwirbst dabei Fähigkeiten, die du für den Rest deines Lebens praktizieren kannst. Denn sobald man etwas Neues dazulernt, entwickeln sich neue Stärken. Und manchmal, ja, durch was Neues wird eine alte Stärke plötzlich total gepusht. Ich gebe dir ein ganz naheliegendes Beispiel. Ich habe meine erste Internetseite im Jahr 2000 ins Netz gezimmert. Ja, und Bilder damals waren noch nicht so üblich, weil das Internet sehr lahm war. So im Jahr 2013 über YouTube habe ich das erste Video ins Netz gezimmert. Und heute ist es im Grunde genommen so, dass ich mehr oder weniger jeden Tag auf die ein oder andere Weise mit Videos arbeite. Warum? Ja, weil das mit meinen Stärken zu tun hat. Und in dem Maß, wie Virtual Reality immer mehr Einzug hält, ja, werde ich einfach da umsteigen. Ja, meine Stärken dürfen sich da mitentwickeln. Und es macht mir Spaß, Spaß, Spaß. Und ich finde es total, ja, krass cool, dass ich jetzt auf diese Art mit dir so sprechen kann. Habe ich das in der Schule gelernt? Nein. Habe ich das im Studium gelernt? Nein, das gab es damals noch nicht. Und Dinge, die es in 3 Jahren geben wird, die kannst du, die kann kein Mensch auf dieser Welt im Moment erahnen. Aber etwas, was es heute noch nicht gibt, kann vielleicht Teil deines Traumberufs werden. Und wenn du deine Stärken kennst, und zwar deine wirklichen Stärken, und da helfe ich dir mehrere Stunden lang im jugendlichen Selbstbewusstseinstraining, die herauszuschälen, sodass du in der Lage bist, genau herauszufinden, welche Art von Beruf wirklich zu dir passt, und zwar sowohl in der alten Welt als auch in der neuen Welt, weil diese Stärken, das, was dich ausmacht, in dem Maß, wie du es schaffst, das in dein Leben zu holen, ja, egal ob in der alten oder neuen Welt, das treibt deinen inneren Motor an, das motiviert dich, das begeistert dich. Und Mensch, der begeistert seinen Beruf lebt, ja, der wird im Laufe der Jahre absolut zum Spezialisten. Ja, es lässt sich gar nicht anders vermeiden, weil man besser wird, wenn man das tut, was einem Spaß macht. Und wenn man besser wird mit dem, was einem Spaß macht, verdient man mehr Geld. Und wenn man mehr Geld verdient, dann kann man auf gezieltere Fortbildungen gehen, dann wird man besser, dann verdient man mehr. Und weil man mehr verdient, kann man auf noch teurere Expertenfortbildungen gehen und so weiter. Und die Positivspirale dreht sich. Und das große Aber, das sind die inneren Bremsen, das sind die inneren Blockaden. Ich selbst habe viele Jahre lang versucht, meine inneren Blockaden wegzutrainieren. Und für mich steht heute fest, die inneren Blockaden, die kriegt man selbst nicht wegtrainiert. Ja, man kann es lernen, ja, sich in den Griff zu bekommen. Und dann geschieht eine Art von Selbstvergewaltigung. Ja, man zwingt sich dann entgegen der Angst oder trotz der Angst vor eine Gruppe. Man zwingt sich auf die Arbeit und man zwingt sich zu diesem und zu jenem. Und es hat seinen Preis. Und ich habe schon so viele Menschen erlebt, die mit 30, mit 40, mit 50 beruflich vielleicht ganz oben waren und psychisch und körperlich ganz unten, weil sie sich sozusagen vergewaltigt haben. Und in dem Maß, wie diese inneren Bremsen, wie diese inneren Blockaden gelöst sind, ja, plötzlich kommt die Begeisterung pur. Und ein Mensch, der die Dinge tut und tun kann, weil er frei ist, da geht es dann nicht drum, ob ich jetzt 8 Stunden arbeite und kaputt bin oder 4 oder 12. Ja, natürlich gibt es ein gewisses Maximum, aber Menschen, die begeistert Dinge tun, die sind in einem sehr viel größeren Maße leistungsfähiger und unabhängig davon, ja, man kann ja die Bremse ziehen, wenn man einfach merkt, dass es an der Zeit ist, die Bremse zu ziehen. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, wenn du die Wahl hättest, 8 Stunden in einem Beruf zu arbeiten, ja, der Oberaffen geil ist, oder die Wahl, ich muss halt meine 8 Stunden runterreißen, und du meinetwegen in beiden Berufen ungefähr dasselbe verdienen würdest, ich vermute mal, du würdest eher zu der Option greifen, ja, die dir einfach granatenmäßig viel Spaß macht. Ja, und manchmal macht eben eine Kombination aus der alten und der neuen Welt ganz viel Sinn. Aber ob es für dich Sinn macht, das kannst du eben nur in dem Maße professionell herausfinden, wie du eben deine Kernstärken kennst. Und ich hatte bis heute noch keinen einzigen Jugendlichen in meinem Selbstbewusstseinstraining, der mir seine Kernstärken auf den Punkt bringen konnte. Und auch keinen einzigen Erwachsenen. Und ich mache das seit über 22 Jahren im Hauptberuf. Und zu meinen Klienten gehören zum Teil auch Universitätsprofessoren, Chefärzte, Arbeitslose, Mütter, die nach mehreren Jahren der Kindererziehung wieder in den Beruf einsteigen, erfolgreiche Unternehmer, Psychotherapeuten zum Teil, Ärzte und so weiter. Und im Wesentlichen kannte keiner dieser vielen tausend Menschen und Jugendlichen, mit denen ich in diesen 22 Jahren bisher gearbeitet habe, seine Kernstärken, weil es eben gar nicht so einfach ist, wie landläufig getan wird, seine Stärken herauszufinden. So, und wenn du das Gefühl hast, deine Persönlichkeitsentwicklung, die darf nicht nur sehr viel schneller gehen, sondern sie darf überhaupt in deinem Sinn gehen. Ja, dann kann ich dir nur ans Herz legen, komm in mein jugendlichen Selbstbewusstseinstraining, weil da bekommst du eben das auf aktuellstem Niveau und zwar nicht auf der Basis von irgendwelchen altklugen Theorien, sondern auf der Basis meiner aktuellsten Erfahrungen in der Praxis, aus der Praxis, für die Praxis. Mit 15, 16, 17, da habe ich mir dieses Buch und jenes Audio und jenes Video reingezogen und es hat im Wesentlichen nichts verändert. Selbstbewusstseinstrainings gab es damals noch nicht, die habe ich dann erfunden. Im Januar 97 habe ich das erste Selbstbewusstseinstraining im deutschen Sprachraum angeboten. Was ich damals davor gemacht habe, ich habe dann ein Rhetorikseminar belegt, ich habe ein 14-wöchiges Training zum Thema Freireden vor Publikum belegt und vieles andere. Und ich habe da zwar die Techniken erlernt, aber all diese teilweise sehr teuren Trainings, die konnten eins nicht leisten, nämlich meine inneren Bremsen zu lösen. Ja, und aus diesem Leiden heraus und weil ich eben die Dinge hinterfragt habe und weil ich später dann auch geguckt habe, warum wirkt eine bestimmte Technik meinetwegen bei dem Jugendlichen A, aber nicht bei dem Jugendlichen B, habe ich im Laufe der Jahre eben ein Mindset entwickelt und auch sozusagen ein Handset, eine Kompetenz, dass ich heute eben sehr schnell am Punkt bin und sehr schnell eben spüre, weiß und es dann auch erlebe, was es zum Beispiel ganz konkret braucht, damit du innerlich ja freier wirst, damit innere Blockaden, innere Bremsen, innere Ängste oder nenn es wie du willst, gelöst werden. Denn all das, was ein Mensch im Kopf hat, all seine Träume, die kann ein Mensch und wird ein Mensch nur in dem Sinne realisieren können, wie man sich von innen heraus frei fühlt. Und wir wissen ja vom Prinzip her, wir können jahrelang reisen oder wir können dieses tun und das und jenes. Ja, und viele Menschen haben Angst, abends auf die Straße zu gehen. Ich will das nicht bewerten. So. Tatsache ist aber, in dem Maß, wie wir uns in unserem Körper, in unserer Psyche gebremst fühlen, ja, dann können wir da oben drin Professor, Doktor, Doktor, Tralala sein. Ja, und wir kommen dann nur so rüber, wie ich es jetzt so ein bisschen andeute. Und in dem Maß, wie du dich von innen heraus frei fühlst, ja, wirst du einfach spüren, es fühlt sich total anders an. Und dann geht es nicht mehr um die Frage, traue ich mich, den Mund aufzumachen, sondern du wirst dann irgendwann vollkommen überrascht feststellen, du hast jemandem Kontra gegeben, dem du bisher praktisch nicht das Wasser reichen konntest, weil du plötzlich frei bist. Und du hast eben keine Angst mehr, irgendwie den Finger zu heben, damit der Lehrer dich dran nimmt, sondern du bist offen, du ruhst in dir, du fühlst dich souverän und auch wenn die Antwort mal falsch ist, ja, dir ist klar, kann passieren, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und wenn du vor einer Gruppe von Menschen in der Schule oder später, ja, vielleicht vor eigenen Mitarbeitern stehst, dann rutscht dir eben nicht mehr das Herz in die Hose, weil du bei dir sein kannst, weil du von innen heraus nicht mehr gebremst bist. Und wenn du es gleichzeitig geschafft hast, deine Stärken beruflich zu leben, ja, dann bist du psychisch sozusagen angekommen an einem Ort, an einer Position, die die wenigsten Menschen in ihrem Leben jemals erreichen. An dir als Jugendlichem steht die Welt ja noch offen. Bei den meisten Jugendlichen ist das Gehirn ja schon mehr oder weniger zugegittert. Aber meine Beobachtung ist, das kann sehr schnell wieder entgittert werden. Man kann, du wirst ja freier werden, selbstbewusster werden und deine wichtigsten Stärken herausfinden. Und du wirst ganz viele Techniken mitbekommen, die du vom Prinzip her ja immer wieder tun kannst, sodass du dich eben weiter in deinem Sinn entwickeln kannst. Ja, im Sinne deiner Stärken im Einklang mit deinen Werten. Da bin ich jetzt noch gar nicht darauf eingegangen, werde ich jetzt auch nicht mehr tun. Ja, und letzten Endes auch im Einklang mit deiner Umwelt. Und aus meiner Sicht darf das Ziel einer jeden Persönlichkeitsentwicklung sein, dass man zu einem Egoisten wird und zwar zu einem weisen Egoisten. Der weise Egoist weiß, ja, nur wenn er mit sich im Einklang ist, dann kann er mit seiner Umwelt im Einklang sein. Der weise Egoist weiß, nur wenn er weiß, was er will, ja, dann wissen auch andere, was er wollen und was er nicht will. Und dann wirkt ein Ja wirklich wie ein Ja und ein Nein wirkt wirklich wie ein Nein. Und wir alle lieben Menschen, die wissen, was sie wollen, weil die was Ähnliches wollen wie wir, da fühlen wir uns zugehörig. Und die was anderes wollen als wir, ja, da ist eben klar, brauchen wir nicht, passt nicht, aber da ist eben nichts Schmieriges, da ist nichts Schleimiges, da ist nicht, ja, sondern sozusagen ein Ja und ein Nein. Und in dem Maß, wie du deine Kernstärken kennst und lebst und in dem Maß, wie du innerlich frei bist, ja, sind deine Ja's, die kommen dann sozusagen von Herzen, die kommen von innen heraus. Und deine Worte, die werden dann vor allem auch andere begeistern, je nachdem, um was es eben geht. Und du wirst einfach dich auf eine ganz andere Weise fühlen. Ja, du wirst dich selbstbewusst fühlen. Und wenn du den Eindruck hast, du möchtest gerne in eines meiner Selbstbewusstseinstrainings kommen, und da kann ich leider nur noch ganz, ganz wenige Termine pro Jahr anbieten. Der Weg dahin, das ist immer der, dass zunächst mit mir per E-Mail Kontakt aufgenommen wird und dass wir dann, je nachdem, entweder ein Telefongespräch vereinbaren oder ein Videochat, mindestens mit einem Elternteil, aber ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, sodass du mich eben auch da nochmal kennenlernen kannst, dass ich dich kennenlernen kann, dass ich eben mit mindestens einem von deinen Eltern oder je nachdem Erziehungsberechtigten gesprochen habe, ja, sodass du mir und deine Eltern alle Fragen stellen können, die relevant sind. Und ich bin ja jetzt auf die Details gar nicht eingegangen vom jugendlichen Selbstbewusstseinstrainingswochenende. Möchte ich hier auch nicht, weil das ein oder andere, das kann sich mal verändern. Jedenfalls, das ist der prinzipielle Weg. Und ja, dann findest du heraus, ob du eben in eines meiner jugendlichen Selbstbewusstseinstrainings kommen möchtest. Dann finden deine Eltern raus, ob das für dich passt. Und ich finde raus, ob du in dieses jugendlichen Selbstbewusstseinstraining passt, weil ich kann und ich werde nicht jeden aufnehmen. Du kennst vielleicht den Satz, der faule Apfel im Korb, ja, der steckt alle anderen Äpfel an. Und meine Erfahrung über viele, viele Jahre hinweg ist, in dem Maß, wie jeder Einzelne will, geschieht an einem Wochenende mehr im positiven Sinn als im normalen Leben in ein, zwei, drei, in 5 Jahren. Diese Selbstbewusstseinstrainings, ja, die mache ich seit über 22 Jahren aus purer Leidenschaft. Ich habe dir vorhin erklärt, wie das ursprünglich ja aus meinen Leiden heraus entstanden ist. Und wenn du es mit dir, mit deinem Selbstbewusstsein ernst meinst und wenn deine Eltern ja das ähnlich sehen wie du und wenn wir einfach herausfinden, ja, das passt ganz wunderbar, ja, dann bin ich mir ganz sicher, dass dieses Wochenende in deiner Erinnerung einen ganz hohen bleibenden Stellenwert bekommen wird. Und weil ich das ja schon seit einer Weile tue, habe ich den Kontakt zu dem einen oder anderen immer noch, ja, der längst erwachsen ist und der eben mitten in seinem erfüllten, in seinem Selbstbewussten, in seinem erfolgreichen Leben steht. Und auch wenn du dir das heute vielleicht noch nicht vorstellen kannst und vor allem, ja, wenn du im Moment vielleicht übelst gemobbt wirst oder so, die Welt dreht sich weiter. Und klar ist, wer sich nicht weiterentwickelt, der wird sozusagen, weil sich die Welt weiter dreht, zurückgeworfen. Und man wird nicht selbstbewusster, weil man älter wirkt, sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Aber in dem Maß, wie man dafür sorgt, dass ja, man in seinem Selbstbewusstsein einen professionellen Schubs gibt. Selbstbewusstsein in einem gewissen Sinn ist das wichtiger als Lernen, weil in einem gewissen Sinn, ja, verstehe mich bitte nicht falsch, der klügste Kopf, der sich nicht traut, den Mund aufzumachen, ja, der bringt weniger rüber als meinetwegen ein begeistertes dreijähriges Kind. Ja, was halt im Kaufhaus meinetwegen schreit, Eis, Eis, Eis. Ja, das dreijährige Kind, das da rumschreit, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Eis bekommt, ist deutlich größer. Ja, und so weiter. So, und aus meiner Sicht, das, was einen selbst im potenziell erfolgreichsten Sinn zukunftsfähig macht, das ist Wissen plus Selbstbewusstsein, genauer gesagt Kompetenz plus Selbstbewusstsein. Und ich glaube, wir sind uns einig, der Universitätsprofessor, der im positivsten Sinn selbstbewusst rüberkommt, dem geht es einfach besser als dem Universitätsprofessor, der total unsicher, ja, an seinem Redepult steht. Und der Hilfsarbeiter, der selbstbewusst rüberkommt, dem geht es sicherlich auch besser als dem Hilfsarbeiter, ja, der sich kaum traut, den Kopf zur Tür rauszustecken. So, ich glaube, ich habe dir genug erzählt. Wenn du den Eindruck hast, du möchtest gerne in das jugendlichen Selbstbewusstseinstraining kommen, entweder ich habe dich jetzt, beziehungsweise du hast dich eingetragen für dieses Webinar, dann hast du sowieso meine E-Mail-Adresse, dann schreib mir einfach und dann lasse ich dir einen Link zukommen. Da kannst dann du mit deinen Eltern dir einen passenden Termin für einen Videochat oder für ein Telefongespräch raussuchen. Und solltest du das jetzt hier zum Beispiel über YouTube sehen, dann blende ich dir jetzt gleich im Abspann eine URL ein, sprich eine Website, auf die du gehen kannst. Und da kannst du dich dann mit deiner E-Mail eintragen und dann lade ich dich für das nächste Webinar ein, beziehungsweise wenn du das jetzt hier miterlebt hast, Ja, schreib mir eine E-Mail, dann lasse ich dir die Aufzeichnung von diesem Webinar zukommen, sodass du es dir mit deinen Eltern gegebenenfalls anschauen kannst und dann ist das Prozedere dasselbe. Sollten weitere Fragen offen sein, dann eben gerne auch per E-Mail. Und wie gesagt, ich blende dir gleich einen Link ein, über den du weitere Infos bekommst. Da kannst du dir übrigens auch noch ein kostenloses Powernap-Audio runterladen, was dir dient, nach der Schule ja besser runterzufahren, was dir hilft, im Kopf wieder freier zu werden, sodass du zum Beispiel besser lernen kannst. Und es geht da im Kern auch ums Thema Selbstbewusstsein stärken, während du aber nichts zu tun brauchst. Ja, Augen zu, chillen, ja, Headset drauf, Smartphone angeschmissen. Und wenn du im Bus sitzt oder wo auch immer, ja, dann kannst du auf diese Weise dein Selbstbewusstsein stärken. Das kannst du dir über den Link, den ich dir jetzt gleich einblenden kann, im Moment noch kostenlos runterladen. So, ich werde dir den Link gleich einblenden. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir in deinem Sinn, in deinem selbstbewussten Sinn für dein Leben das Beste. Freue mich sehr, wenn wir uns auf die ein oder andere Weise ja begegnen oder wieder begegnen. Ich blende dir den Link gleich ein. Bis dahin, ich bin Matthias Schwem.